SR3 Saarlandwelle. Region am Nachmittag.
4000 neue Pflegekräfte im Saarland bis 2030. Das ist der Plan der Landesregierung. Denn auch bei uns fehlt es an Pflegerinnen und Pflegern, so wie überall in Deutschland. Um den Plan umzusetzen, wurde vor 2 Jahren die konzertierte Aktion Pflege, das ist der Name, ins Leben gerufen. Ihr Ziel? Neue Wege finden, wie man mit dem Fachkräftemangel umgehen bzw. dem entgegenwirken kann. Heute wurde nach 2 Jahren eine Zwischenbilanz vorgestellt und meine Kollegin Frauke Feldmann war am Vormittag in der Saarbrücker Kongresshalle dabei und hat für uns zugehört. Frauke, noch mal ganz kurz vorab, was ist diese konzertierte Aktion Pflege noch mal ganz genau?
Also plump gesagt haben sich einfach mal alle Akteure aus dem Gesundheitsbereich zusammen an Tische gesetzt, darunter auch viele aus der Praxis, also die Pflegekräfte selbst. Und die haben in 7 verschiedenen Arbeitsgruppen geschaut, was muss sich ändern, damit die Ausbildung und der Beruf einfach wieder attraktiver werden.
Kannst du da mal ein Beispiel nennen?
Ja, also da ging es zum Beispiel um Fragen wie, warum Auszubildende abbrechen. Und da kam raus, dass ein häufiger Grund Überforderung ist und es helfen würde, Ausbildungslotsen einzusetzen. Oder zum Beispiel bei Beschäftigten, die schon im Beruf sind. Da sind es oft ungelöste Konfliktsituationen auf der Arbeit, die zum Ausstieg führen. Hier wünschen sich ganz viele einfach eine Ombudsstelle, die schlichtet. Und das sind alles Dinge, die man entweder umsetzen möchte oder teils schon umgesetzt hat.
So, nach 2 Jahren wurde jetzt Bilanz gezogen. Wie fällt die denn aus?
Ja, also zunächst wurden erste konkrete Zahlen präsentiert. Das Saarland konnte im Jahr 2023 einen Zuwachs von über 400 versicherungspflichtig beschäftigten Pflegekräften verzeichnen im Vergleich zum Vorjahr. Dazu kommt, laut Ministerium ist auch die Gesamtzahl der Auszubildenden gestiegen, und zwar um etwa ein gutes Viertel. Natürlich ist dieser Zuwachs nicht ausschließlich auf diese konzertierte Aktion Pflege zurückzuführen, aber das Ministerium sieht sich da selbst schon am Erfolg beteiligt, sagt SPD-Gesundheitsminister Magnus Jung.
Wir brauchen dringend mehr Pflegekräfte im Land und deshalb ist es so schön, dass es uns in 2 Jahren gelungen ist, eine echte Aufbruchstimmung in der Pflege zu bewirken, dass so viele daran mitarbeiten, die Bedingungen in der Pflege zu verbessern und dass auch im Konkreten schon so vieles nach vorne gegangen ist.
400 neue Pflegekräfte ist ja schon mal nicht schlecht, aber das sind bei weitem noch nicht 4000. So, wenn man weiterrechnet, kommt man ja auch bis 2030 nicht auf 4000. Wie sehen da die weiteren Maßnahmen aus, um das zu beschleunigen?
Ja, also da gibt es verschiedene. Einmal geht das Ministerium bei Werbekampagnen neue Wege. Die wollen gezielter Personengruppen ansprechen. Bei jungen Menschen ist ja Social Media ganz wichtig. Da gibt es seit kurzem die Caretastic 7. Das sind 7 junge Pflegebeschäftigte aus dem Saarland, die auf Social Media für den Beruf werben. Die haben dafür vom Ministerium oder im Ministerium besser gesagt auch einen Workshop bekommen. Gleichzeitig zeigen die Zahlen, dass 68% der Pflegekräfte, die jetzt neu dazugewonnen wurden, aus dem Ausland kommen. Viele aus Syrien und Nordafrika. Und auch in Zukunft will man verstärkt im Ausland werben. Und hier soll es eine Clearingstelle geben, die beim Anwerbeprozess unterstützt. Und es soll auch finanzielle Unterstützung vom Land geben. Denn die Suche im Ausland, die läuft ja über Agenturen. Da müssen Leute hierher gebracht werden. Das kostet alles Geld. Und das können gerade kleinere Träger oft nicht alleine stemmen. Und da soll es ab Frühjahr 2025 die Möglichkeit geben, bis zu 6.000 Euro Unterstützung für die Anwerbung zu beantragen. Und ein weiterer Punkt ist die Aus- und Fortbildung. Dieser Bereich soll noch attraktiver werden, indem es ab dem Wintersemester 2026 nochmal einen Pflegestudiengang gibt im Saarland, der diesmal auch bezahlt ist, also der vergütet ist. Und es gibt noch eine Neuerung im Ministerium selbst, sagt SPD-Gesundheitsminister Magnus Jung.
Wir haben zum November eine neue Abteilung für Pflege und Senioren. Dort konzentrieren wir die Aufgaben, die vorher in unterschiedlichen Abteilungen verteilt waren, weil man so viel besser zusammenarbeiten kann in der Verbesserung der Situation in der Pflege und für ältere Menschen.
Also gezieltere Werbung, bessere Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten und Unterstützung bei der Anwerbung aus dem Ausland. Mit diesen Ideen und Vorhaben geht die konzertierte Aktion Pflege ins dritte Jahr. Frauke Feldmann hatte die Infos. Vielen Dank. Ich muss sagen, ich habe die Was-ist-was-Bücher geliebt als Kind. Kinderleicht wurde dort alles erklärt. Vom kleinsten Ameisenbau bis hin zum Vulkanausbruch. Und auch das Leben im All wird da erklärt. Und zwar mit dem saarländischen Astronauten Matthias Maurer. 175 Tage war er oben auf der Weltraumstation ISS. Davor und danach haben wir zwei auf SR3 auch oft miteinander gesprochen. Und natürlich sprechen wir jetzt auch über dein Buch, Matthias. Mitgebracht hast du deine Co-Autorin Sarah Konrad. Ich erinnere mich noch an mein erstes Was-ist-was-Buch. Buch, das war über Dinos, habe ich früher tausendmal gelesen. Matthias, was war es bei dir?
Also Dinos sind natürlich ein Klassiker und das war für mich so eine Herausforderung, weil ich wusste, dass die Kinder, die haben so, entweder sind sie Fans von Dinos oder von Astronauten und ich dachte, das Gleichgewicht, das will ich kippen zugunsten von den Astronauten. Aber mein Was ist was Buch, mein Favorit ist Was ist was, der Mond.
Mhm, natürlich schon, als Kind.
Ja, das steht auch jetzt noch zu Hause, das Original bei mir im Regal.
Wie kam das, dass du da für dieses Kinderbuch deine Geschichte erzählen konntest?
Viele Menschen haben den Traum, Astronaut zu sein, aber nur ganz wenige haben das Glück, so wie ich, dass sie dann auch ausgewählt werden und dann fliegen dürfen. Und deswegen war es für mich eine Verpflichtung oder auch ja, ganz wichtig, das Erlebte dann zu teilen. Und deswegen hatte ich Sada angesprochen, dass wir ein Buch schreiben, um dieses Abenteuer dann schön nachzuerzählen und für jeden nochmal so zum Nachträumen zu gestalten. Dann hatten wir eine Lesereise und haben dann festgestellt, die größten Fans sind eigentlich die Kinder und die tollsten Fragen kommen von den Kindern, weil die Kinder, die haben noch gar keine Beschränkungen in ihren Träumen. Also die stellen sich das richtig vor, können das nacherleben, nachträumen und die stellen sich dann auch die Fragen, wie sie sich in dieser Situation verhalten würden. Zum Beispiel, wenn man bei einem Weltraum-Außenbordeinsatz unterwegs ist und fliegt dann in die Nacht hinein und dann hatte ich von so einem Kind die Frage, ja, wie machst du das denn eigentlich, da draußen so in der Dunkelheit zu arbeiten? Und für uns war klar, wir müssen diese Geschichte noch einmal erzählen, aber jetzt kindergerecht erzählen, das ist jetzt ein voller Erfolg geworden und wir arbeiten schon am zweiten Buch.
Sehr schön, da kann man sich schon mal drauf freuen. Ja, Sarah, wie war das dann? Ist dann Matthias zu dir gekommen, hat dir einfach alles erzählt oder wie kann man sich das vorstellen, du als Autorin?
Ganz genau, also Matthias hat mich schon gefragt, ob wir das Buch zusammenschreiben, bevor er ins All geflogen ist. Mhm. Und da haben wir dann schon angefangen auszusortieren, welches Training ist für die Leser spannend, welche Situationen können wir da beschreiben. Und dann ist das Buch immer mehr gewachsen. Also als er dann auf der ISS war, hat Matthias mich auch zwischendurch angerufen und mir erzählt, was er da alles erlebt hat.
Du hast das dann die ganze Zeit verfolgt natürlich auch. Bei Was ist ja auch noch, das lebt sehr viel von den Bildern. Das heißt, das sind keine ewig langen Texte. Das ist eine besondere Herausforderung.
Allerdings, also für das Erwachsenenbuch hatte ich jede Menge Platz, viele Wörter, um zu beschreiben und zu erklären, was da passiert. Bei dem Kinderbuch sind die Sätze und der Raum ist halt einfach begrenzt und da muss man wirklich mit wenigen Worten auf den Punkt bringen, um was es da geht.
Und kindergerecht natürlich.
Genau.
Ja, das stimmt. Das kann ich mir vorstellen, dass das auch nicht so leicht ist. Es geht ja auch so ein bisschen um deine Kindheit in dem Buch, ne?
Ja, am Anfang so ein bisschen. Als Kind dann chronisch aufgewachsen und dann die Flieger am Himmel gesehen und dann kam auch der Traum auf, ja, ich würde ganz gern selbst fliegen. Pilot werden. Aber dass ich mal Astronaut wurde oder werden würde, das war für mich damals noch nicht absehbar.
Und dass du mal ein Buch schreibst, wahrscheinlich auch nicht, außerhalb eines Wissenschaftlers.
Ja, also das Buch ist ein Teamwork. Genauso wie alles, was wir im All machen, eine Teamleistung ist. Also da brauchst du viele Menschen. Nicht jeder darf fliegen. Viele bleiben am Boden, damit das überhaupt funktioniert. Und für mich war auch sehr schnell klar, diese Geschichte jetzt so nachzuerzählen, dass es spannend ist und dass es begeistert, das kriege ich alleine nicht hin. Da brauche ich tatkräftige Unterstützung von Profis.
Worum geht's denn in eurem zweiten Buch?
Also im zweiten Buch möchten wir über das nächste Kapitel sprechen und das ist eine Vorbereitung für die Erkundung des Monds. Mhm. Zuletzt waren 1972 Menschen auf dem Mond, aber die NASA möchte jetzt in den nächsten Jahren wieder dorthin und ich als ESA-Astronaut hoffe darauf, mitfliegen zu dürfen. Und in Köln, das ist der einzige Platz in Deutschland, wo Astronauten ausgebildet werden, haben wir jetzt auch eine Mondtrainingsanlage, wo ich dann mitarbeite.
Und Sarah, gibt es dann also das nächste Buch mit dem Titel Der erste Saarländer auf dem Mond?
Das hoffe ich doch sehr. Ich würde mich jedenfalls riesig freuen, dann wieder mitarbeiten zu dürfen an diesem Buch.
Was ist was? Mission im Weltraum. Das ist schon erschienen und zwar von und mit dem saarländischen Astronauten Matthias Maurer. Ein Comicbuch für Kinder, das das Leben und Arbeiten auf der internationalen Raumstation ISS erklärt. Mitgebracht hier zum Interview hat er seine Co-Autorin Sarah Konrad. Schön, dass ihr beiden da wart. Sie kennen das sicherlich. Sie wollen mit dem Handy navigieren irgendwohin. Machen sich die Karten-App auf und da heißt es zum Beispiel in 90 Metern links abbiegen. Aber dann sind da zwei Straßen direkt hintereinander und beim Autofahren sehen Sie nicht genau, welche Straße jetzt eigentlich welche ist und gemeint ist. Das liegt daran, dass die Navigations-Apps nicht zu 100% genau sind. Es gibt Abweichungen von den GPS-Daten, mit denen die arbeiten. Das ist für den täglichen und für den persönlichen Gebrauch meistens nicht ganz so schlimm. Für Wanderer aber oder auch für Rettungsdienste ist das aber denkbar schlecht. Wer wissen will, wie genau seine Navigations-Apps sind, kann das testen. Im Saarland an zwei sogenannten GPS-Referenzpunkten. Der zweite wurde heute in Saarlouis am Ravelin auf der Festung der Vauban-Insel eingeweiht. Meine Kollegin Sabine Wachs war vor Ort. Sabine, erklär doch noch mal bitte, wie genau funktioniert das denn mit diesem sogenannten GPS-Referenzpunkt?
Das ist eigentlich ganz einfach. Dieser GPS-Referenzpunkt hier in Saarlouis ist eine Stele mit einer Bronzeplakette. Der Ort, an dem die Stele steht, der hat festgelegte Koordinaten und die hat das Landesamt für Vermessung, Geoinformation und Landentwicklung bestimmt. Und zwar über den deutschen Satellitenpositionierungsdienst, der heißt SAPOS. Denn die Koordinaten für Navigationssysteme, die werden aus Daten von 4 Satelliten erstellt. Unter anderem vom amerikanischen GPS-System oder vom europäischen Galileo-System. Und auf dieser Stele, auf der drauf angebrachten Bronzeplatte, stehen jetzt genaue Koordinaten. Also 6 Grad, 44 Minuten und 47 Sekunden Ost und 49 Grad, 18 Minuten und 53 Sekunden Nord. Und wenn ich jetzt wissen will, ob meine Navigations-App korrekt ist, dann kann ich die entsprechende App auf meinem Handy aufmachen und mein Handy auf diese Bronzeplatte legen. Da ist eine Windrose. Und das hat Gerd Bohr vom Lions Club Saarlouis eben gemacht. Der Lions Club, der hat diesen GPS-Referenzpunkt hier nämlich mitinitiiert.
Hier wird der Standort angezeigt. Und ich bringe dann hier das Fadenkreuz mit dem Standort zur Deckung und ich kann hier ablesen 49 Grad, 31 Minuten und 47 Sekunden. Hier haben wir 49 Grad 18. Da ist also eine gewisse Abweichung. Und
das heißt, Sie sehen jetzt hier quasi Ihre Handy-App-Koordinaten, heißt sie, die ist nicht ganz so genau wie die Plakette.
Nicht ganz so genau, wie das hier in der Plakette da ist.
Dass es Abweichungen gibt, das ist nicht ungewöhnlich, das ist eher der Normalfall, denn Navis und auch mobile GPS-Systeme, die man zum Beispiel zum Wandern oder auch zum Geocachen benutzen kann, die sind nur zwischen 3 und 20 Metern genau. Und an diesem GPS-Referenzpunkt kann ich jetzt aber sehen, wie groß ist die Differenz meiner App oder meines Geräts. Und ich kann das notieren. Es gibt auch Tabellen, mit deren Hilfe man dann eben genau sehen kann, wie groß die Abweichungen sind und die berechnen kann. Das geht allerdings nur, wenn ich mein Gerät, meine App vorher mit einem solchen GPS-Referenzpunkt überprüft habe. Das klingt jetzt alles furchtbar technisch, deswegen habe ich mal nach ein paar konkreten Beispielen gefragt. Zum Beispiel, ich gehe viel wandern auf unbefestigten Wegen. Mache ich jetzt nicht, aber könnte man ja annehmen. Und die Gefahr, dass ich mir mal den Knöchel dabei breche, die ist jetzt nicht ganz gering. Habe ich meine Wander-App mit diesen Koordinaten des Referenzpunktes überprüft, dann kann ich im Notfall zum Beispiel reagieren und dem Rettungsdienst möglichst genau durchgeben, wo ich bin. Und der sieht dann zum Beispiel auch anhand der Koordinaten, ah ja, das ist eine Stelle im Wald, da ist schwer hinzukommen, da brauchen wir jetzt zum Beispiel dieses oder jenes Fahrzeug. Oder auch im Sommer, wenn es darum geht, Waldbrände, die wir bei uns ja im Saarland noch nicht so in Massen haben, aber trotzdem zu lokalisieren und dann schnell und effektiv zu erreichen und zu löschen. Und ansonsten sind solche GPS-Referenzpunkte vielleicht auch einfach für den einen oder anderen ganz interessant. Es ist mal schön zu wissen, wie genau ist meine Navi-App auf dem Handy. Diese Stele, die steht wie gesagt am Ravelin 5, an der Festung in Saarlouis, an der Vauban Insel und genau dort starten auch die Stadtführungen. Das ist eine gute Gelegenheit für alle, die mal eine Führung machen, gerade auch noch ihre Navi-Apps zu überprüfen.
Ja, und sowas könnte vielleicht auch dem nächsten Beziehungsstreit vorbeugen, wenn es heißt, du musst da vorne rechts, nein, da vorne, nein, die nächste. Ja, wenn Sie wissen wollen, wie genau Ihre Navigations-Apps sind in Saarlouis an der Vauban-Insel, können Sie das überprüfen. Sabine Wachs hat uns erklärt, wie es geht und es klingt praktisch. Es ist so eine Tradition im saarländischen Staatstheater, und zwar das Weihnachtsmärchen für Kinder, beziehungsweise für die ganze Familie. Auch in diesem Jahr wird es wieder aufgeführt. Gestern war Premiere und vielleicht erraten Sie ja die diesjährige Geschichte. Es geht um einen Löwen, eine Vogelscheuche, einen Zinnmann und ein Mädchen mit roten Schuhen. Genau, ich spreche vom Zauberer von Oz. Julia Becker-Maleska war bei der Premiere für uns dabei.
Der Zauber, die große Zauberer.
There's no place like home. Auf Deutsch, es ist nirgends schöner als zu Haus. Der Leitsatz des Märchens Der Zauberer von Oz. Die kleine Dorothy wird von einem Wirbelsturm weit weg von der Farm ihres Onkels in das ferne Land Oz getragen. Natürlich will sie unbedingt wieder nach Hause. Deshalb möchte sie den geheimnisvollen Zauberer um Hilfe bitten. Und auf dem Weg dorthin trifft sie ein paar Gefährten, die sie begleiten. Aber auch mit Hexen bekommt sie es zu tun.
Alles, was ich hasse, das ist bunt.
Auf der Bühne des Staatstheaters gibt es auch ein Gewitter, allerdings bleibt Dorothy auf der Farm, genauer gesagt in einer Scheune. Den Rest erledigt die Fantasie.
Bei uns steht die Dorothy im Mittelpunkt, die quasi in dieses Zauberland ausreist und damit in ihre eigene Fantasie. Und das war quasi der Zugriff, der mich für die Altersgruppe interessiert hat, weil ich mir dachte, ich würde wahnsinnig gern schaffen, nicht nur die Kinder ab 5, 6 Jahren mitzunehmen, sondern eigentlich die Geschichte für die gesamte Familie zu erzählen.
Regisseur Michael Schachermeier hat für Saarbrücken seine Version des Märchens auf die Bühne gebracht, hat an dem Klassiker aber kaum etwas verändert, außer die Kulisse. Die bekannten Charaktere sind geblieben. Der ängstliche Löwe, der Blechmann ohne Herz und die Vogelscheuche, die nur Stroh im Kopf hat, sind super unterhaltsam. Jan Hutter als Vogelscheuche sorgt für die größten Lacher.
Eine Dose! Und sie macht Atemübungen.
Gewitterhexe Eva Kammigan ist für die gruseligen Momente zuständig und kommt bei den kleinen Zuschauern sehr gut an.
Irgendwie immer als die Hexe kam, fand ich sehr lustig.
Wie die Hexe da war.
Die Hexe fandst du am besten?
Ja. Ich fand sie auch am besten.
Die Musik schafft einen passenden Rahmen zur Geschichte. Der Löwe mit Gewichtsproblemen kommt rockig daher und der Blechmann mit Gelfrisur performt einen eingängigen Schlager-Pop-Song. Schachermeier schafft es mit seinem Team, aus einem Scheunentor den verheißungsvollen Eingang zum Land Ost zu machen, aus Blechtonnen den Weg über eine gefährliche Schlucht und aus einer noch unfertigen Erfindung von Onkel Henry den Weg nach Hause. Alles Ansichtssache, würde Dorothy sagen. Oder eben alles eine Frage der Fantasie.
Man kann in einer Scheune ein Zauberland behaupten, man kann mit Vogelscheuchen um die Wette laufen, man kann mit Blechmännern tanzen und mit Löwen durch den Dschungel streunen, wenn es eine Geschichte ist, die man im Kopf und im Herzen hat.
Die Schauspieler waren richtig gut.
Ja, fand ich auch.
Ja, die Vogelscheuche war sehr lustig.
Ja. Sehr schön war es, ja.
Was war besonders schön?
Der dicke Löwe.
Wunderbar.
War vor allem für Kinder sehr süß gemacht. Und ja, es hat uns allen sehr gut gefallen. Ja.
Der Zauberer von Ost, das Weihnachtsmärchen für Kinder, für die ganze Familie im Saarländischen Staatstheater. Die nächste Vorstellung, hab grad geguckt, ist morgen. Da gibt's auch noch ein paar wenige Karten. Das Stück wird aber noch bis Anfang Januar gezeigt. Gestern war Premiere.